Gleichgültig, in welchen Zeiten wir leben, selbst im Krieg ist die Sehnsucht nach Normalität, nach Alltag, nach Routine da und Routine gibt Sicherheit und da kann es um uns drum schlimm sein. Wir wollen die Ruhe, wir wollen die Sicherheit. Warum ist das eigentlich so? Das frage ich mal Sergei Lochthofen in unserem Espresso-Plausch. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen und natürlich auch einen schönen Abend nach Weimar, falls man uns heute dort auch hört, und eine schöne Woche für die Zuhörer. Aber ich fange erst mal an, was ist denn schlimm um Sie herum? Sie sind heute ganz entspannt gegen den Rat Ihrer Frau ohne Schal mit dem Fahrrad ins Studio gefahren, haben sich jetzt einen Kaffee gemacht, schauen aus dem Fenster raus. Es ist ein schöner, herbstlicher, spätherbstlicher Tag. Es sollte heute sogar schlechteres Wetter sein, im Augenblick scheint die Sonne. Draußen in der Welt, natürlich gibt es da auch grausame Dinge, aber in der Summe kann man nicht sagen, dass Deutschland schlimm geht. Dieses ganze Krisengerede, es ist einfach schlichtweg Unsinn. Und geredet wird darüber so, weil alle darüber so reden. Und dann stauchelt man sich natürlich in eine schlechte Stimmung hinein.
Naja, Sie haben natürlich völlig recht. Also es fühlt sich alles gut an, aber wenn man ein bisschen über die Grenzen schaut, und das sollte man ja ab und zu tun, dann gibt es nicht nur Tod, Verzweiflung durch Naturkatastrophen. Wir sind auch mitten in einem Krieg drin. Das fühlt sich komisch an.
Das ist richtig. Wir sind heute viel unmittelbar dabei. Das heißt, wenn Stunde vorher irgendwo in Indonesien etwas passiert, dann haben wir das in den Nachrichten und es rückt unwahrscheinlich nah zu uns ran. Wir sind ja auch über andere Stränge mit vielen Ländern verbunden. Man setzt sich hier ins Flugzeug, sogar in Erfurt, und fliegt ziemlich weit weg in Regionen, wo tatsächlich auch drumherum zum Teil Terror herrscht. Aber in der Summe, wenn man sich das ansieht, wenn man jetzt nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien nachgeht, geht es uns und der Welt trotz all dieser schrecklichen Dinge deutlich besser als vor 20, 30 Jahren. Wir sind auch selbst im Osten ja in einer viel besseren Situation. Denken Sie mal dran, als wir angefangen haben mit dieser Serie, jeden Montag uns zu unterhalten, wie hoch die Arbeitslosigkeit in Thüringen war. Das ist eine statistische Größe. Der Einzelne, der betroffen ist, der kann immer noch sehr, sehr in schweren Situationen sein. Aber in der Summe ist es ja schon so weit, dass die Leute sich auch die Arbeitsplätze hier aussuchen können, noch nicht ganz so gut verdienen wie im Westen. Und dieser Angleichungsprotest wird immer langsamer. Da sind aber nicht nur widrige Umstände von außen dran schuld. Also ich glaube, wir sind auch hier selbst daran beteiligt, dass das so langsam geht. Es gab ja die Woche den Bericht. Also das heißt, in der Summe stellt sich das alles viel, viel immer schlimmer dar, als es in Wirklichkeit ist. Und wenn man die Leute ganz konkret fragt, geht's dir denn so schlecht? Schauen sie einen traurig an, sagen, nee, eigentlich nicht. Und anstatt fröhlich zu sein.
Das ist vielleicht eine Mentalitätsfrage, aber wir müssen also lernen, dankbar für das zu sein, was wir haben. Geht es da um Demut oder um...
Nein, das ist jetzt zu einfach. Das ist mir zu einfach. Mhm. Es gibt viele Gründe in Deutschland zu sagen, das reicht nicht, wir müssen besser werden an dieser Stelle. Schauen Sie mal diese sozialen Ungleichheiten. Das, was wir schon in der DDR schon selbst darüber wussten, war ja zum Teil nicht nur Propaganda, sondern hat sich dann auch in den 90er Jahren bei uns ganz real niedergeschlagen. Das zu verbessern, die Reichen nicht noch viel reicher zu machen und die Armen stehen zu lassen. Das ist eine große Herausforderung in einer modernen Gesellschaft, das gerechter zu machen. Das sind wirkliche Themen. Also schauen Sie die Altersarmut, die uns hier erwartet, bei Menschen, die in den 90er, 2000er Jahren eine schwere Berufsbiografie hatten, also nicht mehr groß hinzuverdienen konnten. Das ist im Westen anders gewesen. Das wird uns hier viel mehr beuteln als alles andere. Stattdessen beschäftigen wir uns laufend mit Aufgeregtheiten, die nach einer Woche vergessen sind.
Ist denn der Rücktritt vom thüringischen Landtagspräsidenten Karius in der Woche wieder vergessen oder hat das tatsächlich die CDU aufgewirbelt oder ist da jetzt mehr Klarheit drin? Das war ja doch ein Paukenschlag, zumindest für die, die Thüringer Politik verfolgen.
Naja, es wird uns noch ein paar Mal begegnen mit Blick darauf, dass nächstes Jahr Landtagswahlen sind. Sind die Entscheidungen richtig getroffen worden? Hat Karius recht gehabt, das Handtuch zu werfen? Hat er das Feld zu Recht Moring überlassen, weil das der Talentiertere, der Bissigere, der Machtbewusstere ist in dieser Truppe? Das wird uns immer mal, sage ich mal, beschäftigen. Aber ich glaube, wie das so ist, man muss einfach damit leben, dass wenn man zur Seite tritt, auch die Personalie dann verblasst und dann nicht mehr die große Rolle spielt. Es gibt ja noch ein paar Anhänger dieses Teils der Fraktion. Mal schauen, wie die sich positionieren, aber es läuft alles darauf hinaus, dass einfach die Konkurrenz beendet ist, was natürlich für eine Partei wie die CDU wichtig ist, die ja auch sehr stark machtorientiert ist, dass sie einen Spitzenmann hat, der offensichtlich auch nicht mehr diese Geschichte mit den Steuerprüfungen nicht mehr am Wein hat, wir hatten uns ja darüber unterhalten und ich war ja die ganze Zeit skeptisch, was denn da so Geheimnisvolles drin sein kann. Es ist eine aufgeblasene Geschichte gewesen. Natürlich auch mit Parteifreunden in der Konkurrenz aufgeblasen, aber nun sehen wir die Konsequenzen daraus und ich vermute mal, Bodo Ramelow wird mit echt bedauern, dass Herr Karius jetzt abgetreten ist. Schlägt ja auf Frau Lieberknecht als Nachfolgerin vor. Ich vermute mal, das wird sie nicht mehr machen.
Naja, also das ist nicht so schlimm. Wie schlimm ist es denn für die Kanzlerin? Jetzt wird ja, wenn man die mediale Debatte verfolgt, ist das ja das Ende der Ära Merkel, dass nun ihr Protégé Volker Kauder nicht gewählt wurde zum Fraktionsvorsitzenden und so weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Merkel, dass der Abschied da jetzt vorbereitet wird, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Was glauben Sie?
Nein, also erstens hat sie noch viel mehr Biss als die meisten um sie herum, mit ihren alten Ersatzgebissen. Also ich glaube, sie ist natürlich in einer Spätphase. Es ist ja klar, dass sie nicht noch einmal antritt. Es geht für sie natürlich auch darum, wer übernimmt, kann man den trauen, wird er die Zeit, in der sie am Ruder war, ganz schlecht machen. Das ist ja immer für die Nachfolger, auch in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kunst, überall ganz wichtig. Ja, wie steht es dann in den Lehrbüchern? Aber sie hat ja noch jeden Tag so zu tun, gerade auch nicht nur in Deutschland, sondern außerhalb, dass sie gar nicht dazu kommt, jetzt sage ich mal lange sich Gedanken zu machen, was da passiert ist. In der Fraktion, in der Partei müssen sich natürlich langsam ein paar Leute positionieren. Es wird dann ganz schnell plötzlich gehen, wo die Nachfolge entschieden wird. Das ist nicht mehr lange hin. Insofern glaube ich, ist hier auch schon eine wichtige Personalie schon mal da. Die hat man vorher gar nicht gekannt, ein blasser Mann im Hintergrund, der plötzlich sich aufgestellt hat und die Stimmung scheinbar in der Fraktion der CDU viel besser erkannt hat als Kauder und als Merkel. Das zeigt auch, dass Merkel natürlich dadurch, dass sie nicht mehr 10 Jahre regieren wird, also keine Posten mehr zu verteilen hat, niemand befürchten muss, dass sie einen, wenn sie einen richtig beißt, jetzt wie das früher der Fall gewesen, dann ist die Karriere wie bei Merz oder bei anderen beendet. Das heißt also, jetzt kann man sogar in der Auseinandersetzung mit der Merkel vielleicht sich auch profilieren. Gleichzeitig gibt es eine große Gefahr, die hat man ja auch bei der CDU hier in Thüringen gesehen, wenn die sich untereinander behaken, uneinig sind, sind sie nach außen hin auch nicht attraktiv. Das heißt also, die Balance da zu halten, Merkel die letzten Jahre noch arbeiten zu lassen und gleichzeitig neue Leute zu positionieren. Wir schauen mal, wir werden viel darüber diskutieren haben, Gott sei Dank, also jeden Montag.
Jeden Montag und ich bin es leid, über dieses Thema Diesel zu diskutieren. Das musst du eigentlich...
Nur Fahrrad?
Nee, ich fahre auch Auto, wenn es sein muss, wenn ich was zu transportieren.
Ja. Naja, das ist ja okay. Das ist, sag ich mal, da hat andere Schadstoffe, die sind auch genauso schlimm, aber gut, okay. Geht auch, ja.
Ja, ist ein Dieselskandal. Das ist ja nun die alte Frage, wie hart muss der Staat eingreifen und regulieren? Eigentlich ist das seine Aufgabe, dass der Staat reguliert und die Wirtschaft im Zaum hält?
Naja, das ist erstmal grundsätzlich so, ohne dem passiert gar nichts. Also das heißt, die Illusion, dass der Markt hier alles richtet, das ist Unsinn. Wir sehen es ja bei neuen Technologien, bei allen Technologien. Es muss an vielen Stellen einfach klare Vorgaben da sein. Wie der Markt dann das regelt untereinander, das ist eine ganz andere Geschichte. Hier ist seltenerweise der Begriff Skandal völlig richtig angebracht, weil einfach ein offener Betrug an den Kunden stattgefunden hat. Und dass das jetzt schon 3 Jahre sich dahin schleppt, das ist auch ein Skandal in gewisser Weise. Das heißt, in Amerika, wo ganz andere juristische Möglichkeiten sind, gegen Unternehmen zu klagen, ist natürlich der Druck viel größer, dass die sehr schnell sich kulant zeigen. In Deutschland glauben sie immer noch irgendwie so halb nass durch die ganze Sache durchzukommen, obwohl sie, wie gesagt, offen Betrug betrieben haben. Das hat nichts damit zu tun, dass die Dieseltechnologie durchaus auch eine Zukunftstechnologie nach wie vor ist und man sie nicht als solche schlecht reden soll. Nur es geht hier um, wie gesagt, kriminelles Vorgehen. So, da haben wir mal ein ganz kleines Beispiel dafür, dass auch mal so ein Wahlkampf in den Ländern Bayern und Hessen auch für uns was Positives hat, hoffentlich auch für die Besitzer letztlich auch in den neuen Bundesländern. Im Augenblick sieht es ja noch nicht so aus, dass letztlich unter dem Druck der Umfragen, der Stimmungslage plötzlich die Politik sich bewegt und sagt, wir müssen jetzt den Autokonzernen mal sozusagen den Fuß auf die Hand stellen und auf die Bremse stellen und sagen, pass mal auf, jetzt seid ihr mal dran und müsst mal was zeigen. Das heißt, mit Blick auf die Wahl bewegt sich da etwas. Ich hoffe, etwas mehr als das nur in den 40 großen Städten, wo Fahrverbot droht. Denn ich sehe es ja nicht ein, warum jemand in Simmer da sich so eine Kiste gekauft hat, im guten Glauben, dass er lange mit einem Diesel fahren kann und dass er hinterher, weil es ein deutsches Auto ist, vielleicht auch einen guten Wiederverkaufswert hat und das alles durch diesen Betrug nicht stattfindet. Das heißt also, da muss man sehr schnell jetzt aufpassen und da ist es die Aufgabe der Politiker, auch in den Koalitionsfraktionen und der Experten auf dem Gebiet in der Politik, dass man nicht einfach nur eine kleine Lösung sucht für Stuttgart, München und Hamburg von mir aus und Frankfurt, sondern auch die anderen Kunden da gut damit dastehen. Das heißt am Ende nicht der Steuerzahler, sondern die Unternehmen müssen bezahlen, weil sie betrogen haben.
Erdogan, der Staatsbesuch. Mir fällt dazu nicht viel ein, außer Schmierentheater.
Nein, würde ich nicht sagen. Wir leben ja nicht in einer Welt, wo wir das uns nur alles immer aussuchen können. Ich erinnere mal an die durchaus spannungsgeladenen politischen Besuche, die so in der Vergangenheit stattgefunden haben. Schauen Sie in der alten Bundesrepublik, der Schah damals, der hat ja fast eine Revolution ausgelöst, die Proteste dagegen. Das heißt also, die Komplizenschaft mit so einem Regime hat damals auch politisch viel für Wirbel gesorgt und sind ja sogar Menschen umgekommen bei den Protesten. Das ist schon in der Geschichte immer mal der Fall gewesen, also sei es nichts Neues. Oder denken Sie mal an die komplizierten Eiertanz, den Kohl verbringen musste, als er Honecker empfangen hat, spielt man nun die DDR-Hymne nicht. Damals hießen die alle Nationalhymnen. Ach, das war wirklich schon durchaus kompliziert. Insofern ist der Erdogan natürlich eine deutliche Nummer kleiner, aber zeigt, dass er ein sehr unsicherer Kantonist ist, dass wir zwar mit ihm nach wie vor in irgendeiner Art und Weise auskommen müssen. Es leben einfach viele Türken in diesem Land. Die sind nicht immer einer Auffassung mit uns beiden. Müssen wir auch berücksichtigen, müssen wir versuchen daran arbeiten, dass sich das ändert. Es ist schade, vor allem auch, was die Moscheen Köln anbelangt ist, dass die jetzt so zu so einem Schmierentheater tatsächlich verkommen ist, die Einweihung. Denn die Kölner haben sich sehr weltoffen bemüht, einen guten Ausgleich zu finden am Ende, dass das Ganze eine Politshow wird, dass Erdogan sich da feiern lässt, dass Erdogan auch ausfällig wird bei dem Bankett. Das sind schon Zeichen eines Autokraten, der einfach zu Hause nicht mehr gewohnt ist, dass ihm jemand widerspricht und verwundert ist, dass es in der Welt passiert. Insofern, wir müssen an dem Thema weiterarbeiten. Wir können jetzt nicht eingeschnappt uns zurückziehen, weil es einfach zu viele Menschen trifft und die auch negativ treffen wird.
Eingeschnappt und beleidigt sein ist kein guter Zug, das blockiert Kommunikation.
Schauen Sie mal, es gibt ja ein schönes anderes Beispiel jetzt aus der Woche. Der Herr Trump durfte ja vor der UNO reden und hat das gemacht, was so ein merkwürdiger Mensch wie er ja in erster Linie tut. Er hat sich selbst gelobt. Er hat sich als der beste Präsident aller Zeiten, erfolgreichste Präsident, er hatte mehr Erfolg in den 2 Jahren als alle Präsidenten vor ihm zusammen. Ich meine, man muss ja sagen, das ist ja jetzt keine Comedy-Show, das ist ja nicht Welke oder irgendjemand, der da hinsetzt und so, sagen wir, sich ein bisschen verkleidet und sagt, hallo, ich bin jetzt Donald Trump. Nein, das ist wirklich der Original Donald Trump. Jetzt haben die Leute natürlich dort in der UNO gelacht.
Was selten vorkommt in dem Gebäude.
Was selten vorkommt und einmütig gelacht. Jetzt sagen alle, da endlich haben sie mal gelacht. Das ist richtig, menschlich alles verständlich, aber Sie werden sehen, so ein narzisstischer Mensch, selbstverliebt, wird natürlich empört sein, dass er so empfangen worden ist. Die Amerikaner sind nach wie vor, obwohl sie im Verzug sind mit vielen Zahlungen, der größte Zahler in der UNO. Der wird einfach diesen Menschen einen Teil des Geldes nehmen, das heißt für Hungerprojekte, für andere Geschichten in Afrika, das einfach streichen. Am Ende wird das Lachen allen im Halse stecken bleiben und teuer bezahlt werden. Das ist eine Realität dieser Welt, die wir versuchen müssen, Stück für Stück zu verändern. Im Augenblick sieht es so an, dass uns dieser Mann noch 6 weitere Jahre erhalten bleibt. Denn im Mittelwesten Amerikas sind die nach wie vor der Meinung, er ist ganz doll. Vor allem dürfen sie ihre Waffen weitertragen bei so einem Mann. Und das ist schon ein großes Motiv in Amerika, um so einen zu wählen. Also insofern sage ich mal, dieses Lachen war aus meiner Sicht für mich auch emotional sehr nachvollziehbar und auch richtig. Aber am Ende wird das vielen, vielen armen Menschen nicht helfen, sondern im Gegenteil sie weiter in die Armut treiben.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag.
Ich auch.
Tschüss. Eine schöne Woche.